Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Mit Maximilian Rieger. Schönen guten Abend. Erst ein 2:0-Sieg gegen Co-Gastgeber Ungarn, dann ein 1:1 gegen die Niederlande. Die deutsche U21-Nationalmannschaft ist sehr solide in die EM-Endrunde gestartet. Der Einzug ins Viertelfinale war aber trotzdem vor dem letzten Spiel gegen Rumänien nicht sicher. Der gelingt dann aber durch ein 0:0. Marc Eschweiler berichtet.
Auch wenn es am Ende knapp und spannend war, aber die deutsche U21 steht verdient im Viertelfinale dieser EM. Das 0:0 gegen Rumänien reichte zum Weiterkommen als Tabellenzweiter. Die Partie gegen Rumänien war von der ersten bis zur letzten Minute intensiv und begann gleich mit einem Paukenschlag. Rumäniens Matan traf nach 5 Minuten den Pfosten. Danach dominierte die deutsche Elf über weite Strecken die Partie und war vor allem aggressiver in den Zweikämpfen. Und das deutsche Team hatte große Chancen, das Spiel auch zu gewinnen, was letztendlich zum Gruppensieg geführt hätte. Aber Lukas Metscher schoss einen Handelfmeter an den Pfosten und Abwehrchef Amos Pieper hatte bei einem Lattenkopfball Pech. Dank einer Energieleistung brachte die deutsche U21 das 0:0, aber über die Zeit.
Für Trainer Stefan Kunz könnte ein erfolgreiches Abschneiden bei dem Turnier natürlich gleichzeitig auch eine Bewerbung um die Nachfolge von Joachim Löw bei der A-Nationalmannschaft sein. Kunz reagiert auf solche Gedankenspiele so.
Da habe ich mir echt noch keine Gedanken drüber gemacht, ehrlich nicht. Also ich persönlich glaube, wenn jemand beim DFB denkt, wir reden mal mit dem Stefan, dann werden die mich anrufen und dann gehe ich natürlich auch hin. Aber über mehr habe ich mir echt noch nicht Gedanken gemacht. Echt nicht. Das dürfte mir nicht böse sein. Also ich habe mir vor, ich könnte jetzt eine Präsentation da hinlegen, warum oder warum nicht. Nee, danke.
Im Moment ist Joachim Löw ja aber auch noch im Amt. Morgen spielt seine Mannschaft in der WM-Quali gegen Nordmazedonien. Nicht zu unterschätzen, mahnt der Bundestrainer, der gleichzeitig einen Wechsel auf der Torwartposition ankündigt.
Das Spiel muss erstmal gewonnen werden. Ich habe mich nochmal mit Nordmazedonien beschäftigt. Da muss ich sagen, sind sie eigentlich kein Deutsch schlechter als die Rumänen. Ich habe angekündigt, dass wir größtenteils wahrscheinlich wieder so beginnen. Vielleicht gibt es die ein oder andere Position. Tatsächlich ist es so, im Tor werden wir den Marc-André Ter Stegen einsetzen.
Einen Wechsel könnte es auch in der Abwehr geben, denn Linksverteidiger Robin Gosens steht nach seiner kleinen Verletzung wieder zur Verfügung. Was es morgen sicher geben wird, eine weitere Aktion der DFB-Elf für Menschenrechte. Das kündigt Gosens zumindest an. Was genau die Spieler vorhaben, hat er nicht gesagt. Gegen Island hatte die Mannschaft ja Trikots getragen mit aufgemalten weißen Buchstaben, die das Wort Human Rights ergeben haben und dann prompt Kritik abbekommen, weil der DFB die Malerarbeiten gefilmt hatte und das dann als Werbeclip veröffentlicht hat. Was bei vielen den Eindruck erweckt hat, die Aktion war keine authentische Aktion der Spieler, sondern eine PR-Maßnahme des DFB. Gegen Rumänien haben die Spieler dann auf die 30 Artikel in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der UN hingewiesen, wenn auch recht verklausuliert. Und solche Art von Aktionen wird es offenbar in den kommenden Monaten häufiger geben. Zumindest beteuert Gosens im NDR-Bundesliga-Podcast, dass es eine Idee der Mannschaft sei, sich auf diese Art und Weise für Menschenrechte einzusetzen und dass sie das weitermachen will.
Es geht zum einen um Katar, es geht aber vielmehr generell darum, dass Menschenrechte wichtig sind und dass wir da, glaube ich, immer noch Nachholbedarf haben. Natürlich ist Katar jetzt irgendwo wieder der Aufhänger, aber wir wollen jetzt nicht auf den Zug Katar aufspringen, sondern wir wollen generell und nachhaltig auf das Thema Menschenrechte aufmerksam machen, unabhängig von Katar. Und das ist uns ganz wichtig, dass wir diese Message rüberbringen wollen.
Sagt Nationalspieler Robin Gosens. Nach der Länderspielpause geht es dann am Wochenende mit der Bundesliga weiter. Die Vereine hoffen natürlich, dass möglichst alle Spieler gesund zurückkommen. Zumindest bei der türkischen und der polnischen Nationalmannschaft hat es in den vergangenen 24 Stunden einzelne positive Corona-Tests gegeben. Offenbar Corona-frei ist Robert Lewandowski bereits wieder in München angekommen. Das hat aber für den FC Bayern einen sehr unerfreulichen Grund. Der polnische Stürmer hat sich beim Spiel gegen Andorra so schwer verletzt, dass er 4 Wochen ausfällt. Philipp Nagel.
Damit muss der Rekordmeister also ausgerechnet in der entscheidenden Saisonphase auf seinen Top-Torjäger verzichten. Der Grund für die rund 4-wöchige Pause ist eine Bänderdehnung im rechten Knie, die sich Lewandowski beim Länderspiel der polnischen Nationalmannschaft am Sonntag gegen Andorra zugezogen hatte. Nachdem die polnischen Teamärzte die Ausfallzeit zunächst auf 5 bis 10 Tage beziffert hatten, brachten die weiteren Untersuchungen in München jetzt also Gewissheit. Damit ist klar, Lewandowski wird im anstehenden Topspiel am Samstag gegen Leipzig den Bayern genauso fehlen wie bei den Champions-League-Viertelfinalduellen gegen Paris Saint-Germain. Besonders bitter zusätzlich, ob der Dauerknipser in dieser Saison jetzt noch den legendären 40-Tore-Rekord von Gerd Müller knackt, ist mehr als fraglich. Denn Lewandowski, der aktuell bei 35 Treffern steht, dürfte jetzt aller Voraussicht nach auch die Ligaspiele im April gegen Union Berlin, Wolfsburg und Leverkusen verpassen. Anvisiertes Comeback wäre das Bundesliga-Auswärtsspiel am 24.04. gegen Mainz.
Unterdessen laufen im Hintergrund die Verhandlungen darüber, wie der wichtigste europäische Wettbewerb, die Champions League, in Zukunft aussehen könnte. Das UEFA-Exekutivkomitee wollte eigentlich bereits morgen auf einer Sitzung eine radikale Reform ab 2024 verabschieden. Allerdings hat die UEFA die Abstimmung heute auf den 19. April vertagt. Der Grund: Es gibt zwar offenbar Einigkeit, wie das Format aussehen soll, UEFA und die Clubvereinigung ECA streiten aber ums Geld. Matthias von Lieben mit den Hintergründen.
Uneinigkeit herrscht laut übereinstimmenden Medienberichten noch über die Vermarktungsrechte der neuen Champions League. Laut dem britischen Sportdigitalmagazin The Athletic sowie der Sportschau soll die Clubvereinigung ECA, die vor allem die Interessen der großen Clubs vertritt, ein größeres Mitspracherecht beim Verkauf und der Vermarktung der kommerziellen Rechte verlangen. Konkret fordert sie demnach, dass alle Fernsehverträge oder Geschäfte mit Sponsoren über die ECA laufen sollen, während die Organisation des sportlichen Wettbewerbs bei der UEFA verbleibt. Wie die UEFA heute mitgeteilt hat, soll ein offizieller Beschluss nun erst am 19. April gefällt werden, um, Zitat, die laufenden Diskussionen abzuschließen. Bereits abgeschlossen scheinen dagegen die sportlichen Diskussionen. Künftig sollen statt 32 36 Teams in einem sogenannten Schweizer Modell in der Vorrunde gegeneinander antreten, bei dem jeder Teilnehmer 10 verschieden starke Gegner zugelost bekäme. Die 8 punktbesten Teams würden direkt das Achtelfinale erreichen, die folgenden 16 Clubs in einem Playoff die restlichen Teilnehmer ausspielen. Das neue Format ist vor allem ein Zugeständnis an die Top-Clubs, die zuletzt immer wieder mit einer Abspaltung und der Gründung einer eigenen Super League kokettiert hatten. Mit dem Schweizer Modell würde die Zahl der Spiele pro Club steigen und damit auch die Einnahmen. Nicht nur bei Fans steht die Reform allerdings in der Kritik. Auch mehrere Nationalverbände haben wegen der steigenden Belastung der Spieler Bedenken geäußert.
Informationen von Matthias von Lieben. Eigentlich versucht der Radsport seit Jahren, sein dopingbeflecktes Image zu polieren. Der Verdacht, dass einzelne Profis gedopt sind, bleibt aber angesichts von hohen Wattzahlen, die getreten werden, vorhanden. Positive Tests sind trotzdem recht selten. In Italien hat es jetzt aber innerhalb kurzer Zeit gleich 2 gegeben. Mara Tellmann über den aktuellen Fall.
Matteo De Bonis wurde positiv auf EPO getestet, ein Hormon, das zur Bildung von roten Blutkörperchen beiträgt und damit die Sauerstoffzufuhr im Körper erhöht. Der Italiener wurde nun vorläufig vom Rennbetrieb suspendiert. Der 25-Jährige könnte innerhalb eines halben Jahres zum 2. Dopingfall im zweitklassigen Team Vini-Zabu werden. Im Oktober letzten Jahres war schon sein Landsmann Matteo Spreafico mit 2 positiven Proben aufgefallen. Bei 2 Dopingfällen innerhalb eines Jahres droht einem Team gemäß der Anti-Doping-Richtlinien eine Sperre von bis zu 45 Tagen. Damit könnte das Team beim Giro d'Italia im Mai nicht teilnehmen. De Bonis kann nun aber noch die Öffnung der B-Probe verlangen. Erst dann wird die Disziplinarkommission des Radsport-Weltverbandes über Strafen für Fahrer und Mannschaft entscheiden.
Gestern haben wir hier an dieser Stelle davon berichtet, dass der Deutsche Schwimmverband eine wichtige Führungsposition neu besetzt. Dirk Klingenberg sollte zumindest interimsweise neuer Leistungssportdirektor werden. Einen Tag später verkündet der DSV jetzt aber, Klingenberg wird den Posten doch nicht übernehmen. Nico Nowak über die Kehrtwende beim DSV.
Der Deutsche Schwimmverband hatte gestern eigentlich versucht, für Klarheit zu sorgen, kurz vor den finalen Qualifikationswettkämpfen für die Olympischen Spiele. Der Verband bestätigte die Freistellung von Leistungssportdirektor Thomas Kurschilgen und stellte in diesem Zuge auch seinen Interimsnachfolger Dirk Klingenberg vor. Aber heute verkündet der Verband, dass man sich gemeinsam mit Klingenberg dazu entschieden habe, dass er die Nachfolge nun doch nicht antreten werde. Hintergrund ist das Bekanntwerden eines, Zitat, frivolen Berichts aus der Vergangenheit Klingenbergs, heißt es in der Pressemitteilung des DSV. Obwohl kein juristisches Fehlverhalten vorliege, sei dieser Bericht nicht mit den hohen moralischen Ansprüchen des Spitzenverbandes vereinbar. Laut der Frankfurter Allgemeinen Zeitung handelt es sich um einen Zeitungsbericht aus dem Jahr 2014. Klingenberg spielt damals in einer Wasserball-Altherrenmannschaft. Diese sei von einem Großbordell finanziell unterstützt worden. Gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung sagt Klingenberg, dass er den Bericht von Anfang an erwähnt habe. Er habe sich in keiner Weise einem Vergehen juristisch schuldig gemacht, das solch ein Handeln durch den DSV legitimieren würde.
Und mit diesem Bericht von Nico Nowak endet diese Ausgabe von Sport Aktuell. Mein Name ist Maximilian Rieger. Vielen Dank fürs Zuhören und gute Nacht.